Hier habe ich noch eine Seite offen. Einmal habe ich eine Homepage, da kann man Fragen stellen oder mir schreiben oder Beratung einholen, alles Mögliche. Und dann habe ich einen Podcast, da könnt ihr den QR-Code euch holen und Vorträge anhören, die ich gehalten habe. So im Lauf der Jahrzehnte über unterschiedlichste Themen.
Danke für eure Fragen. Der Text ist ein bisschen klein. Ich versuche es euch mal vorzulesen, welche Fragen rausgekommen sind. Punkte, die am Tag jetzt eingehen können, welche wir wirklich aufgreifen können. So ein Tag ist ja immer von vornherein zu kurz, um alles unterzukriegen. Und trotzdem habe ich vor, jetzt mit euch 3 Schritte zu gehen. Und diese Altersstufen, von denen Michael vorhin gesprochen hat, Stück für Stück, jeweils in einer halben Stunde, sehr komprimiert nochmal anzuschauen. Und zwar in Bezug jetzt mit dem Fokus Medien, Medienkonsum und alles drumherum. Wir splitten das auf in 2 Teile jeweils, also ein kurzer Input zu der jeweiligen Altersstufe und dann Fragen- und Austauschrunde. Also lasst uns miteinander ins Gespräch kommen, welche Fragen euch dazu, was euch anspricht, welche Punkte euch ihr vielleicht auch mitgebracht habt, und wir versuchen auch diese Fragen an der jeweiligen Stelle mit einzubringen. Helft mir bitte, die Fragen mit einzunehmen, mit reinzunehmen, wenn ich was vergesse, damit wir nichts übersehen. Da wäre ich euch sehr dankbar. Starten wir doch mal mit dem Thema Kleinkind und Kindergartenalter. Jetzt muss ich meine Maus finden. So. Also, das Kleinkindalter, eine spannende Phase. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr vielleicht aus einem Freundes- oder Bekanntenkreis, vielleicht auch von euch selber, wenn ihr das Gefühl habt, und ihr habt Kleinkinder, aber wie gut wäre es mal, eine kleine Pause zu haben. Und was Kinder lieben, ist, die Fotos anzuschauen, oder? Familienfotos, das geht immer. Also Handy her, Fotos auf und hier hast du mal. Mal ein paar Minuten Ruhe, mal ein bisschen Luft, mal Zeit, um was Wichtiges wegzuarbeiten zu können, was wegschaffen zu können oder mal einfach mal so ein bisschen zu entspannen. Und da stellt sich schon die Frage, ja, was ist denn dann okay so im Kleinkindalter? Was ist denn da richtig und was ist gut? Denn was Fakt ist, Kinder werden schon im Kleinkindalter, im Kleinstkindalter geprägt zum Thema Medien, Medienhandhabung durch unser eigenes Verhalten. Also das, wie wir umgehen mit Medien, prägt 1:1 unsere Kleinstkinder. Durch Beobachtung lernen Kleinkinder. Und am Anfang ist aber ganz wichtig, dass wir wissen müssen, die früheste Kindheit, in der die wichtigsten und zentralen Dinge im Gehirn passieren, was die Gehirnentwicklung betrifft, passiert in der frühesten Kindheit, in der frühen Kindheit. Also die ist besonders kostbar und wertvoll, wenn es um das Thema Gehirnentwicklung geht. Und in der frühesten Kindheit sind reale Kontakte, reale Bezugspersonen, reale Nähe, körperliche Nähe von absoluter Bedeutung. Und der Austausch mit Bezugspersonen, das ist das A und O. Deswegen sagt die OECD, auch brandneue Untersuchung aus 2025, bei einem Medienkonsum ab 30 bis 45 Minuten ist schon signifikant zu erkennen, dass es zu Sprachentwicklungsstörungen und Konzentrationsentwicklungsstörungen kommen kann. Also, es ist eine sensible Phase, und wenn wir Kinder unbekümmert einfach so vor Medienkonsum setzen, und die Angebote sind für die Kleinstkindphase ja schon da, hier mal YouTube, komm, lass mal durchlaufen, ich überschlitze absichtlich ein bisschen, dann ist das nicht gut für unsere Kids. Das heißt, für was die Empfehlung betrifft, eigentlich unter 3 Jahren braucht es noch kein Social Media, braucht es noch keine Videos, braucht es nicht in irgendeiner Weise Konsuminhalt, Internet und Konsuminhalte. Es geht sogar noch weiter. Die Studie sagt, Technoferenz ist eine schwierige Problematik. Das bedeutet, wenn wir als Eltern selbst konsumieren, hat das automatisch Auswirkungen auf die Bindung, die wir mit unseren Kindern haben. Also das Abgelenktsein durch WhatsApp, durch unsere Messenger-Dienste, durch den eigenen Konsum, hat schon Auswirkungen, nicht nur direkt dadurch, dass wir Vorbilder sind, sondern dadurch, dass wir selbst nicht ganz da sind, dass wir selber nicht ganz aufmerksam sind. Und in der Beratung von betroffenen jungen Müttern und jungen Vätern, die zu uns in Beratung kommen und selber und gar nicht kommen wegen dem Thema Medienkonsum oder so, sondern wegen anderen Problematiken, merken wir, dass sie sehr dazu tendieren, sich zwischendurch abzulenken durch Medienkonsum, aber die Zeit, die eben dafür drauf geht, fehlt den Kids. Die Kinder sind in der Zeit einfach nicht im Fokus, logischerweise. Nennt sich eben Technoferenz und das hat das Potenzial, die Bindung und die Entwicklung von Kindern zu stören. Die Empfehlungen lauten daher, am besten unter 3 Jahren überhaupt keine Bildschirmzeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die dazu tendieren, macht ihnen Mut, es bewusst sein zu lassen. Und ganz bewusst zu sagen, warum eigentlich? Braucht es das wirklich? Ja, und es gibt Stimmen, die sagen, ja, bildungsmäßig wäre es doch gut, auch den jüngsten Kindern schon Inhalte zukommen zu lassen, die wichtig und bedeutsam sind. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen eindeutig dagegen. Es hilft nichts. Es hilft, hat keinen positiven Bildungscharakter. Wenn aber jetzt im Alter von 3 bis 6 Jahren, Kindergartenalter kommen wir noch dazu, durch Angebote, die auch aus dem Kindergarten zum Teil kommen, durch Angebote, die durch Tagesgruppenangebote von anderen Organisationen kommen, Möglichkeiten sind oder vielleicht sogar Aufforderungen oder Ideen, mit den Kindern Inhalte zu zeigen oder mit ihnen zu konsumieren und gemeinsam zu nutzen, dann ist das A und O, dass wir es gemeinsam tun. Also kein Kind alleine vom Bildschirm. Im Kleinkindalter nur mit ihnen gemeinsam. Immer nur mit ihnen gemeinsam. Wenn man Bilder anschaut, ja, aber dann mit ihnen gemeinsam. Dann ins Gespräch kommen. Was siehst du da? Schau mal, da bist du und da ist ein anderes Kind, das ist deine Schwester, die weint gerade. Oh, was ist da passiert? Also aufnehmen, mit ihnen gemeinsam Bilder sehen und verarbeiten. Keine schnellen Bildabfolgen. Das ist nicht gut für das kindliche Gehirn, sondern lieber langsam und bewusst mit ihnen das Gesehene besprechen. Und dafür für eine große eher Qualität an Quantität sorgen, als Quantität sorgen. Keine interaktiven, schnellen Bildwechsel, wie wir es von YouTube-Clips und so weiter und so fort kennen oder auch heutigen Zeichentrickfolgen für junge Kids. Das ist ja unglaublich, wie rasant die Bildabfolge heutzutage ist. Wenn ich mir da die Sendung von früher vorstelle, das war ja echt Slow Motion dagegen. Heute ist das, komme ja selber kaum hinterher zu begreifen, was da passiert. Aber genau das ist das, was das Gehirn triggert und auch für den Effekt sorgt, dass Kinder weiter Inhalte konsumieren wollen. Im Kleinstkind also im besten Fall gar nicht. Und wenn es dann in das ältere Alter kommt, gemeinsam mit ihnen konsumieren und das bewusst besprechen. Wir haben also eine Vorbildfunktion. Als allererstes wir. Und wenn wir uns um die kindliche Entwicklung und Medienentwicklung Gedanken machen wollen, dann müssen wir uns erst selbst die Frage stellen, wie viel konsumiere ich eigentlich am Tag? Habt ihr eigentlich eure Bildschirmzeit aktiviert, um zu prüfen, wie viel bin ich eigentlich selber am Tag an meinem Smartphone? Wie viel konsumiere ich denn eigentlich selber was? Gar nicht, will ich eigentlich mich selber kontrollieren? Denn wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen wollen, aber selber keine Grenzen haben oder uns selbst vor Grenzen scheuen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder selber eines Tages Schwierigkeiten haben, selbst in Grenzen zu leben. Also möchte ich euch ermutigen, an der Stelle ganz bewusst zu sagen, ich nehme mal nicht selber in den Fokus, ich mache selber mal Tagebuch, führe mal Tagebuch, ich gucke mal, wie viel ich selber konsumiere, bevor ich mit meinen Kindern darüber ins Gespräch kommen möchte. Also die elterliche Medienpräsenz, denn das ist das, was die Kinder beobachten. Was dazu kommt, ist, dass auch in Apps, die für junge Kinder da sind, häufig Werbung auch schon eingebaut ist. Also da müssen wir aufpassen, denn diese In-App-Werbung macht was auch mit unseren Kids und soll unsere Kinder ganz bewusst erreichen und auch da schon Anker im Gehirn setzen, damit Werbung funktioniert. Also passt gut auf, welche Apps ihr euren Kindern, wenn es im frühen Kindheitsalter schon sein soll, welche Apps ihr euren Kids ermöglicht. Wenn, dann nutzt die Möglichkeit, werbefreie Apps zu nutzen, damit sie nicht mit Werbung konfrontiert sind. Und das Thema Datenschutz ist natürlich auch so eine Sache, ne? Also unsere Kids lernen schon sehr früh, welche Daten geben wir eigentlich selber preis. Womit haben wir denn Probleme und womit haben wir keine Probleme? Posten wir unwillkürlich alle möglichen Fotos von uns in der Weltgeschichte oder sind auch wir vorsichtig? Gehen wir sparsam damit um? Stichwort einmal im Netz, immer im Netz. Wie kriegen wir das hin, dass wir selber ein gutes Maß finden, was gut ist und gute ethische Regeln finden für uns als Family und dabei unseren Kindern damit schon vorspielen, wie sie es selbst machen können und damit selber schon eine kritische Haltung an uns lernen. Denn das ist das A und O, dass unsere Kids an unserem Verhalten eine gute Möglichkeit des Umgangs finden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und dazu ganz klar die Frage, was fördert dann einen gesunden Umgang im Alltag? Interessanterweise, wenn man sich so beliest, was Empfehlungen sind von unterschiedlichen Hilfsorganisationen, dann sprechen sie hier, wie ich es auch mal aufgenommen habe, dann sprechen sie von medienfreien Zeiten. Und eigentlich müsste es doch andersrum sein, oder? Eigentlich müsste man doch davon sprechen, wie wir unseren Alltag nutzen und auch Medienzeit gemeinsam haben. Aber das ganze Wording ist heute schon umgedreht. Ne? Also wir sprechen heute, selbst wenn es ums Kinder geht, um Kleinkinder geht, dass wir darauf achten sollen, dass es medienfreie Zeiten gibt. Ich würde euch empfehlen, als Familie und als Eltern ganz bewusst zu besprechen, wie wollen wir unseren familiären Alltag gestalten und dabei auch gesund Medienzeiten einbauen, die wir gemeinsam nutzen, die wir als Sahnehäubchen oder als Topping obendrauf, wie die Schokostreusel auf unserer Alltagstorte, bewusst nutzen und es gemeinsam genießen. Qualitätsvolle Inhalte, nicht irgendwie einfach so, sondern ganz bewusst, wir schauen gemeinsam einen Film. Ich bin jetzt schon beim späteren Alter, nicht Kleinkindalter, ihr wisst, was ich meine. Aber das dahinter ist, glaube ich, wichtig. Und das dahinter dürfen wir, würde ich euch empfehlen, mit aufzunehmen. Dass wir sagen, wir haben grundsätzlich erstmal einen medienfreien Alltag in dieser Alltagsstufe. Brauchen wir nicht. Aber wo es sinnvoll und zweckdienlich ist, da machen wir es gemeinsam und nutzen es als eine positive Ergänzung zu unserem Familienalltag. Und auch schon in diesem Alter empfehle ich euch, nutzt selbst für euch alle technischen Möglichkeiten, um euch und eure Kinder zu schützen. Habt kein Handy ohne Passwort. Haut die Sperren rein, die euch selber gut tun, um auch euch selbst zu schützen. Auch daran lernen eure Kinder, dass das Thema Grenzen setzen nicht nur für sie gilt, sondern wir als Erwachsene an allererster Stelle für uns haben. Denn die Kids haben es so schnell drauf, wie sie an Inhalte kommen und wie schnell Codes und Passwörter mal schnell von der Seite gesehen werden und dann das Handy doch greifbar ist. Da brauche ich denen, die schon Erfahrung haben mit älteren Kids und Teenagern, nichts erzählen. Das geht einfach ratzfatz. Und ist auch eine tolle Kompetenz. Ne? So ein kleiner Blick zur Seite und ich habe eine Nummer da oben abgespeichert. Keiner hat es gesehen. Ist eine spannende Sache. Auch wir haben das von Anfang an gesagt, kein Gerät ohne Passwort. Kein Gerät, das irgendwie einfach nur so, kein Laptop, kein iPad, kein Smartphone, das einfach so genutzt werden könnte zum Schutz unserer Kinder. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Auch wenn das Grenzentesten an der Stelle genauso bei meinen Kids ist, wie bei vielen anderen, vielleicht bei euch auch. Kommen wir bei der Teenie-Phase noch dazu. Ja, wenn es dann, also technische Schutzmaßnahmen, wo es nur möglich ist, wenn ihr die Möglichkeit habt und seht, ja, es wäre, ihr findet etwas, was euch selber beispielsweise Spaß macht. Kreative Apps, Dinge, die ihr nutzen wollt, Familienfilme, die ihr dreht, Fotos, die ihr zusammen macht, wie auch immer, dann nutzt die Möglichkeit, im Kreativbereich auch mit euren Kindern das gemeinsam zu machen, wenn sie Interesse zeigen. Auch das ist ein bisschen später als die Kleinkindphase logischerweise, aber eben immer gemeinsam, nicht alleine. Und wenn, dann in so einem konstruktiven Miteinander, dass wir malen was gemeinsam, wir bauen was gemeinsam, wir gestalten was gemeinsam. Das ist dann wie, als wenn wir, Entschuldigung, jetzt ruft der Eli an, ja genau, aber das geht jetzt nicht. Das ist wie wenn wir in der Bastelstube stehen und was anderes zusammenzimmern, eben bloß dann digital. Aber es macht Spaß, zusammen etwas zu gestalten und dabei erste Erfahrungen zu sammeln. Selbstregulation beginnt eben dann dadurch schon auch in der allerjüngsten Phase, indem wir es eben vorleben. Indem wir ihnen zeigen, dass wir nicht grenzenlos leben, sondern dass auch wir ganz bewusst Zeiten haben, indem wir im Internet surfen oder indem wir kommunizieren, wie wir kommunizieren. Das hilft unseren Kids schon in der jüngsten Phase, erste Erfahrungen an uns zu sammeln. Und der letzte Punkt, den habe ich schon genannt, eben nicht als Ersatz für reale Erfahrungen, Medien zu nutzen, sondern eben noch on top. Die realen Erfahrungen, das ist der Kern in der Altersphase der kleinen Kinder und jungen Kindheitsphase bis zum Kindergartenalter. Die Realität ist das A und O und nicht die digitale, virtuelle Welt. Nutzt die Zeit, die geht sowieso viel zu schnell vorbei. Kinder brauchen reale Erfahrungen. Erster Punkt als Fazit, Medien können bereichern, aber sie müssen bewusst ausgewählt werden. Wählt es ganz speziell und wir sind dann auch schon in dieser Zeit starke Vorbilder. Nutzt an der Stelle meine Empfehlung sehr stark den Austausch mit anderen Eltern. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sind irgendwie ziemlich schambehaftet, was das betrifft. Oh, wir kriegen das schon hin und ach, die machen das so toll, die anderen. Ah, und da traut man sich gar nicht so miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei den anderen sieht das immer so heile Welt aus. Aber eigentlich kämpfen wir alle an der gleichen Front. Wir tun uns nur unheimlich schwer, die Hürde zu nehmen und in vertrauensvollen Beziehungen zu Freunden so zu leben, dass wir auch mal fragen können, wie macht denn ihr das eigentlich? Bei uns läuft es so und so. Und es tut aber gut, ganz bewusst, Freundschaft an der Stelle zu pflegen oder Beziehungen zu pflegen, um im Austausch miteinander zu sein. Auch was das Thema Medienzeiten betrifft, also nicht nur im Umgang, wie macht ihr das mit euren Kindern, sondern wie macht ihr das als Eltern eigentlich? Wie verhältst du dich als Papa oder als Mama? Und auch im Austausch darüber, wie Riten und Regeln funktionieren. Neulich kam mein Simiam nach Hause und hat gesagt, er war beim Paul. Und beim Paul ist das so, da kriegt man drei Karten in der Woche. Und die drei Karten, die stehen für eine bestimmte Minutenanzahl und er darf die einsetzen, wann er möchte. Cool, habe ich mir gedacht. Interessante Idee, mal was ganz anderes. Da steht dann eine Zahl drauf und dann darf er die einlösen da geht es nicht ums Geschichten hören, sondern da geht es schon auch um was zu spielen, Gaming, Brawl Stars, glaube ich. Und dann darf er die eben einsetzen und lernt daran, dass es Grenzen hat, hat aber selber Einfluss darauf, wann er das einsetzt. Ich bin jetzt zwar gesprungen auf die nächste Altersstufe, aber ich finde es deshalb so spitze, weil wir sind ständig im Austausch dazu. Nicht im Austausch dazu, wir sind ständig im Kontakt als Familien, aber mal im Austausch dazu, darüber zu sein und davon von anderen zu lernen und eben nicht jedes Mal das Rad wieder neu zu erfinden, sondern sich darüber auszutauschen, welche praktischen Hilfen man andere erfahren haben und so im Alltag funktionieren, ist unheimlich wertvoll. Das war die Stufe der jüngsten Kids. Lasst uns dazu mal in den Austausch kommen. Ich habe den Timer wieder nicht gestellt, aber dann gucke ich mir kurz mal auf den Zeitplan, damit wir, das war nämlich unser Problem beim letzten Mal, wir haben am Anfang zu viel gequatscht und dann hat es für die Teenager-Jugendlichen nicht mehr so richtig gut gereicht. Das soll mir heute nicht nochmal passieren. Wir haben nämlich pro Slot 30 Minuten eingeplant und dann wären wir jetzt von der Zeit genau richtig zu sagen, wir tauschen uns darüber aus. Gibt es Fragen dazu? Habt ihr Probleme? Seht ihr bei anderen Schwierigkeiten, die gerade so in dieser Phase mit jüngsten Kindern stecken? Und habt ihr Fragen dazu, die wir an der Stelle mal aufgreifen sollten? Bitte, wenn später noch welche kommen, dann sagt gerne Bescheid. So. Sehr gern. Jo, Riten, Regeln, Grundschulalter. Jetzt brauche ich noch meine Notizen. Grundschulalter. Entschuldigt, meine App ist nämlich abgestürzt. Grundschulalter. Also, jetzt geht's los. Die Kids fangen an, autonomer zu werden, fordern mehr ein, kriegen mehr mit. Besonders bei Klassenkameraden und Kameradinnen, die ja schon viel, viel mehr dürfen. Und es werden vornehmlich die gesehen, logischerweise, die viel, viel mehr dürfen. Die Kids, die weniger dürfen, die sind erstens weniger und zweitens, die sieht man einfach nicht. Die nehmen unsere Kinder nicht wahr. Und dazu kommt auch tatsächlich, und das habe ich auch wirklich beobachtet, dass auch Leiden darunter, wenn ein Kind wie meines eben nicht so viel darf. Also es ist wirklich schwierig und ich fühle mich wirklich ein Stück ausgegrenzt, wenn meine Klassenkameraden viel mehr zocken dürfen als ich. Und das finde ich wirklich herausfordernd, weil wir da eine gute Ausgewogenheit hinkriegen müssen. Wir müssen anerkennen, dass eben digitale Medien wirklich fester Bestandteil der Lebensrealität unserer Kinder sind. Das ist nun mal so. Und trotzdem müssen wir die Ausgewogenheit hinkriegen, also Medien nutzen zu dürfen, aber unter starker Begleitung und auf der anderen Seite klare Regeln gemeinsam zu finden. Und das Wort gemeinsam ist an der Stelle echt bezeichnend. Papa hat es vorhin gesagt, also nicht, wir müssen langsam wegkommen aus der Phase, so sind die Grenzen, mein Kind. Eine Stunde Hörspielen ist eine lange Zeit am Tag. Oder 40 Minuten oder 30 Minuten, aber da ist eine Grenze. Und jetzt kommen wir zunehmend, und das müssen wir sehr individuell schauen, wie unsere Kids schon so vom Alter her drauf sind, mit ihnen in den Dialog zu kommen. Stück für Stück immer mehr. Denn Perspektive ist die Teenie und Anfang der Jugendzeit, eben im besten Fall da mit ihnen zu stehen, dass wir dann auf Augenhöhe miteinander sprechen können und gemeinsam Regeln auch dann erarbeiten. Aber jetzt in dieser Grundschulphase eben so in ein langsames Antasten, Herantasten zwischen Aushandlungsprozessen, sagen wir es mal so. Und zwar in einer gemeinsamen Aushandlungszeit. Bedeutet an der Stelle, es braucht nach wie vor klare Grenzen an der Stelle, an denen es wichtig und nötig ist. Stichwort Hausaufgaben, ne? Wenn mein Kind einmal am Tag ein Hörspiel hören darf beispielsweise und das dauert eine Dreiviertelstunde, darf das dann schon vor den Hausaufgaben oder erst nach den Hausaufgaben oder während der Hausaufgaben? Und auch das kriege ich häufig mit, dass das in Familien gang und gäbe ist, dass der Fernseher eigentlich den ganzen Tag läuft. Kika durch, also nicht nur Kika, sondern alle möglichen Fernsehkanäle durchlaufen von morgens bis abends. Oder selbst Netflix durchläuft. Und dann stelle ich mir schon die Frage, wie geht das dann, dass Hausaufgaben überhaupt gelingen? Bis dahin, dass eben auch dort die Kids erzählen, dass sie parallelen Medienkonsum brauchen, um sich bei den Hausaufgaben konzentrieren zu können. Und das kann natürlich nicht Ziel sein. Also es braucht klare Grenzen, die wir mit unseren Kindern besprechen. Was sind Go's und was sind No-Go's? Und an der Stelle im besten Fall auch wieder verschriftlicht, weil was schreibt, das bleibt. Alle Regeln sind nur Schall und Rauch, wenn wir sie nur mal so kurz besprochen haben. Und dann, also so geht es mir jedenfalls. Ich kann mich nach 2 Wochen nicht mehr erinnern, was ich mit meinem Simian und mit meinem Elia besprochen habe. Und meine Jungs können es gut, kriegen es gut hin, das zu hinterfragen. War das wirklich so oder nicht doch anders? Also das probieren sie schon noch mal gern aus, aber sind dann wirklich fair, Gott sei Dank, wenn ich sage, ach so, okay, haben wir das vereinbart? Nee, Papa, war nur Spaß. Wir haben eine halbe Stunde haben wir vereinbart, nicht mehr. Deswegen aufschreiben, wo es immer geht. Stichwort Familienrat, Familienkonferenz, komme ich gleich nochmal dazu. Hilft es echt, ein Familienbuch zu haben und in diesem Familienbuch die Dinge aufzuschreiben, die wir im Familienrat miteinander besprechen. Also das Stichwort altersgerechte Inhalte. Nicht alles, was für ältere Kinder geeignet ist, ist auch für Grundschulkinder geeignet. Wir müssen also ganz genau wissen, welche Apps, welche Inhalte stellen wir unseren Kindern zur Verfügung. Und an der Stelle auch die Empfehlung, genauso wie in der frühesten Kindheit, erstmal alle technischen Hürden reinknallen. Erstmal alle Kanäle zumachen. Lieber so rum als andersrum. Lieber erstmal alle Kanäle zumachen, alles, was technisch möglich ist, erstmal einschränken, um dann mit den Kindern Stück für Stück zu besprechen, was sinnvoll und was richtig ist. Ein Beispiel, in den Android-Handys, ich weiß nicht, ob die Lücke inzwischen geschlossen ist, kann man einstellen, dass der Nutzer die Weltzeit verstellen kann, die Zeit, in der ich mich gerade auf dieser Welt befinde. Ne? Also mache ich eine Reise. Zeitzone, Dankeschön. So. Wenn diese Hürde nicht, diese Grenze, nicht der Klick gemacht wurde, dass das Kind diese Zeitzone nicht selbst einstellen kann, dann ist es ein leichtes, die Zeitbegrenzung zu umgehen, indem ich einfach die Zeitzonen verstelle und damit immer noch eine Stunde extra kriege. Also es sind viele Raffinessen, die es gibt. Also, und es ist ja eine hohe Kompetenz, ne? Also ich muss das erstmal rauskriegen. Ich muss mich mit meinen Klassenkameraden darüber austauschen, welche Möglichkeiten es gibt. Also das müssen wir auch positiv bewerten. Aber es heißt für uns, erstmal reinknien und durchdenken, welche technischen Einschränkungen möglich sind und erstmal alles zumachen. Und wenn dann mein Eli sagt, und das ist wirklich so, ey Papa, jetzt funktioniert das schon wieder nicht, warum nicht? Dann hinterfrage ich das und sage, was funktioniert denn nicht? Was hast du denn eigentlich vor damit? Warum willst du das denn eigentlich nutzen? Und wie oft willst du es eigentlich nutzen? Wozu willst du es eigentlich nutzen? Um dann eben denn die Möglichkeit eines Dialogs zu haben, um dann auch sagen zu können, okay, dann verstellen wir das wieder. Also es ist nicht schlimm für meine Kinder, wenn sie es von vornherein gelernt haben, dass erstmal die Grenzen da sind, als wenn sie später erleben, meine Eltern machen da wieder eine neue Grenze rein und da kommt jetzt wieder so eine Hürde und so weiter und so fort. Versteht ihr? Also erstmal die Hürden hoch und dann Stück für Stück abbauen. Als alles freilassen, oh, Hilfe, jetzt merke ich, da läuft was schief, jetzt knall ich mal was rein. Und dann gibt es den Stress. Du hast, warum gibt es jetzt die Grenze, ich hatte doch vorher die Freiheit. Das würde ich euch sehr empfehlen, auch wenn es erstmal eine Schweinearbeit ist. Je nach System muss man sich da erstmal technisch ziemlich reinfuchsen. Bitte. Ja. Ja, total, total. Mein Eli hatte den Wunsch nach einem Gaming-PC. Den haben wir gekauft und ich bin kein Windows-User. Ich bin Mac-User, da kenne ich mich aus, aber nicht mit den Windows-Geschichten. Und ich habe mich nicht am Anfang damit beschäftigt, mich reinzufuchsen, wie das mit den ganzen Hürden und so weiter und so fort ist. Ich habe dieses Family Link genutzt, um erstmal alle möglichen Grenzen im Allgemeinen. Jedenfalls hat er da super Möglichkeit gehabt, wie er bestimmtes Spiel nutzen kann. Aber ich habe dabei gemerkt, ich fühle mich da nicht wohl. Ich möchte nicht, dass er das nutzt, einfach so. Ich habe aber den Fehler gemacht, das nicht mit ihm zu besprechen. Bin also an den Rechner, hat gerade Zeit, er war in der Schule, keine Ahnung was. Wir haben ausgemacht, es gibt bis zum Alter, beziehungsweise bis wir es ausmachen, keinen Zugang nur für ihn. Also ich habe sein Passwort, beziehungsweise ich komme an alles ran und habe die Einstellung gemacht. Er kam nach Hause und hat natürlich die Sache dann gesperrt gefunden, ohne dass ich ihm Bescheid gegeben habe. Das war mein Fehler, weil das für ihn natürlich ein Eingriff in seine Privatsphäre ist und er damit erstmal sich eingeengt und beschränkt gefühlt hat und als hätte ich ihm einfach was weggenommen, so als ohne Achtung, ohne Respekt. Und im ersten Moment konnte ich das nicht verstehen und habe mir gedacht, hab dich mal nicht so, ich habe nur so eine kleine Einstellung gemacht. Ist halt jetzt so, ich möchte das nicht. Im zweiten Moment wurde mir das aber bewusst und dann konnte ich auch ehrlich sagen, sorry Eli, ich hätte dir sagen müssen. Es war einfach mein Fehler, dass ich nicht vorher mit dir darüber gesprochen habe, um mit dir ins Gespräch zu kommen, um dich zu gewinnen dafür, damit du die Einstellung machst. Nicht ich. Das wäre der Goldweg gewesen, dass ich nicht dahin komme und ihm die Einschränkung gebe, sondern dass im besten Fall er sagt, eigentlich hast du recht, machen wir mal so, ist vielleicht nicht so bequem, probieren wir jetzt mal aus, nichts ist für die Ewigkeit, nächste Woche sprechen wir wieder drüber. Also wenn es soweit ist, glaube ich auch, wir müssen uns das wieder erkämpfen, aber erkämpfen eben nicht durch Druck und durch, so ist es jetzt aber, sondern im besten Fall, indem wir mit unseren Kids auf Augenhöhe kommen und wenn es dann eben um Teenagerzeit geht und wir sind schon soweit, ist das nur mal kribbelige Sache, weil eben das Thema Konfrontation und Reibung noch mal eine andere Rolle spielt, als wenn sie eben noch Grundschüler sind. Aber dann eben darum zu werben, dass es im besten Fall sie selbst zu dem Schritt kommen, zu sagen, ja, okay, Papa, machen wir mal so, wenn du mir versichert, dass wir darüber im Gespräch bleiben können. Ist eine Herausforderung. Es geht also um das Thema altersgerecht Inhalte auszuwählen und dabei eben nicht alles zuzulassen, sondern ganz bewusst Stück für Stück die digitale Selbstständigkeit zu fördern. Aber eben Stück für Stück und alles zu seiner Zeit. Ich habe euch von Paul erzählt und den Karten, die er im Grundschulalter einlösen kann. Ich glaube, da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Das Netz ist auch dort voll von guten Ideen, wie wir mit unseren Kindern das Thema Eigenständigkeit üben können. Also wir legen gemeinsam fest die Zeit, du teilst sie dir selber ein. Wir schauen, um was es sich handelt. Du hast eine Auswahl. Du wählst aus, welche Inhalte. Aber wir haben besprochen, welche Inhalte vorher, in welchem Rahmen Inhalte sein dürfen. Du möchtest eine App nutzen, je nachdem was. Okay, wir bestimmen, welche Apps. Du darfst Stück für Stück selber anfangen, auszuwählen, welche App. Im Rahmen der Apps, die wir gemeinsam beschlossen haben. Und daran merkt man, es hört nie auf. Das ist ein Prozess, an dem müssen wir dauerhaft dranbleiben. Und wenn wir gerade das Gefühl haben, oh, jetzt läuft es mal gut, kann ich euch versprechen, dann kommt wieder der nächste Schritt, dann wieder die nächste Entwicklungsphase, es geht wieder von vorne los. Wir müssen wieder mit unseren Kindern ins Gespräch kommen, weil wir merken, okay, sie haben sich wieder ein Stück weiterentwickelt. Es ist wieder Zeit, ihnen ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Und so müssen wir in einem dauerhaften Schleife der Kommunikation mit unseren Kindern bleiben. Also es ist wichtig, dass wir dabei interessiert sind. Und auch das ist manchmal so schwer. Ich bin null Gaming interessiert. Aber mein Eli feiert es so, wenn ich ihm auch nur ein bisschen Interesse zeige, wie er bei Minecraft wieder was ich gebaut hat. Und er feiert so, wenn ich mir mal 10 Minuten Zeit nehme, um mit ihm am Rechner zu sitzen und er baut irgendwas und ich sage danach, oh geil. Also, und ich meine es ernst natürlich, muss es ernst meinen in dem Moment. Sonst, es riecht schnell nach Fake und das kriegt er schnell raus, wenn ich es nicht ernst meine. Also das echte Interesse und dabei immer im besten Fall positiv zu sein, nicht negativ hinterfragen, sondern ey toll, du kannst das, ich kann es nicht. Du kennst dich aus mit Grafikkarten, ich nicht. Wie Hammer, wie cool. Und mein Ziel ist, dass ich dir zeige, dass ich dir Stück für Stück immer mehr vertraue. Mein Ziel ist, dir immer mehr Autonomie zu geben. Mit dem 18. Geburtstag ist alles ausgeschaltet. Du musst dann auf deinen eigenen Füßen stehen. Und vorausschauend zu sagen, das ist ein harter Bruch gewesen, als meine Tochter jetzt im Februar 18 Jahre alt geworden ist. Sie hatte bis zuletzt eine Insta-Sperre, weil sie immer wieder zwischendurch Phasen hatte, in der sie gesagt hat, oh, Papa, mach mal wieder frei, ich habe Bock, wieder unterwegs zu sein auf Insta. Und da hat sie immer wieder zwischendurch gesagt, ach, ich brauche mal wieder Detox, ich muss mal wieder clean bleiben, ich krieg's nicht gebacken, selber auszuschalten, macht mal wieder die Sperre rein. Und bis Januar habe ich gesagt, okay. Und im Januar habe ich gesagt, nur im einen Monat bist du 18. Dann sind alle Sperren draußen. Hab das im Blick. Willst du wirklich, dass ich dir eine Sperre reinmache? Und dann hat sie gesagt, nee, lass mal, dann muss ich das jetzt selber hinkriegen. Also spannend, dass sie das so selbst reflektieren konnte und gut damit umgehen konnte. Aber das sollen unsere Kinder schon immer spüren, finde ich zumindest. Dass es uns darum geht, dass sie selber damit umgehen lernen und das selber gesund können. Und dass es nicht uns darum geht, den Finger drauf zu haben und Hauptsache Begrenzung und wie auch immer, sondern dass es uns eigentlich um sie geht. Deine Freiheit, dass du mit deiner Freiheit umgehen kannst. Jetzt habe ich ein bisschen vorweggegriffen. Achtung bei Werbung und Kostenfallen. Auch da, Eli, mein Spezi, hat mal mein Handy gehabt. Ich war nicht aufmerksam. Und dann habe ich eine Woche später, ich glaube, 5 oder 6 Nerfs geliefert bekommen mit der Post, weil ich es einfach cool fand. Und dann, der war noch jung, dass der das hingekriegt hat. Auch bei eBay Kleinanzeigen. Es waren sogar Gebrauchte. Also, so. Respekt. gut, Glück für mich, es war nicht so teuer, der Fehler. Aber auch an der Stelle ist mir wieder bewusst geworden, eben erst nichts ohne Sperre. Und auf der anderen Seite müssen wir echt gucken, ne? Wo haben sie welche Möglichkeiten und wo müssen wir einfach aufpassen, dass durch Werbung, durch In-App-Einkäufe etc. pp. Kostenfallen lauern, die nicht gut sind. Und da gibt es schon tolle, auch technische Hürden. Aber es gibt auch, Stichwort Minecraft, nee, nicht Minecraft, sondern Fortnite, genau. Und, jetzt fällt es mir auch nicht ein, tolle Möglichkeiten, dass Kids sich Ausrüstung kaufen können, also mit realem Geld logischerweise, um sich bessere digitale Ausrüstung beziehungsweise Vorteile beim Gamen zu erobern dadurch. Und das zieht natürlich. Und wenn Sie Klassenkameraden haben, die da mal locker 100 Euro im Monat ausgeben dürfen für virtuelle Ausrüstung, Waffen und so weiter und so fort, und wenn Edi das annähernd nicht an Taschengeld bekommt, dann passiert logischerweise was damit. In ihm, nicht nur an Neid, und sondern auch in der Frage, wie gehe ich mit Geld um und wie funktioniert das Thema digitale Währung und reale Währung. Welchen Wert hat dann ein 50-Euro-Schein und welchen Wert hat in der virtuellen Welt eine Coinsammlung, die aber 50 Euro Wert hat? Auch an der Stelle müssen wir eben dranbleiben und ein gesundes Verständnis dafür entwickeln, es selber erstmal verstehen, um unsere Kinder da gesund heranführen zu können. Und auch schon von Anfang an, wie gehen wir mit Passwörtern um? Ich weiß, ihr Lieben, vielleicht geht es auch euch so, diese blöden Passwort-Sache, ständig brauchst du Neues und dann sollst du nicht das Gleiche nehmen und dann musst du das jetzt auch noch Sonderzeichen, Zahlen und Groß- und Kleinbuchstaben haben und irgendwie tendieren wir dann doch nur alle, unser Geburtsdatum zu nehmen und vielleicht noch die Telefonnummer dazu. Aber auch da, unsere Kinder lernen, wie wir mit unseren Passwörtern umgehen. Also schaut, dass ihr euch einen guten Tresor anschafft, mindestens einen digitalen Tresor, um dann Passwörter zu generieren, die wirklich einzigartig sind, damit eure Kinder wissen, mein Papa achtet darauf. Ihm ist das Thema Sicherheit im Internet von Bedeutung. Mein Papa ist das nicht egal. Und nur dieses Wissen ist, glaube ich, viel wert. Jawohl, Kommunikation ist also echt was Wichtiges. Und auch das Thema digitale Empathie. Auch das lernen unsere Kinder, wie wir im digitalen Raum kommunizieren. Und das Stichwort Hate Speech, also Hassrede im Internet durch Postings und so weiter und so fort, ist ja nichts mehr, was mal ab und zu vorkommt. Auch in Deutschland merken wir da eine Verrohung, ist so ein blödes Wort dafür, aber eine Tendenz, dass im digitalen Raum anders gesprochen wird, als wenn ich jemanden face-to-face gegenüberstehe. Früher hat man gesagt, man sagt ja eher du Arschloch als sie Arschloch, deswegen sieht's wir uns lieber. Heute müssen wir das eher auf den digitalen Raum übertragen. In der analogen Welt sind wir schon noch respektvoll vielleicht, aber wie schnell rutschen uns, vielleicht auch uns, nicht nur den anderen, auch mal schnell Worte über die digitalen Lippen, und da müssen wir aufpassen. Unsere Kinder kriegen auch das mit. Also lasst uns an der Stelle schon früh anfangen, unsere Kinder mit reinzunehmen, wie wir in der Kommunikation mit Messenger-Diensten respektvoll mit anderen kommunizieren. Und dabei unsere Kids das durchaus mitkriegen, weil Sprachnachrichten ja inzwischen viel stärker genutzt werden als Textnachrichten. Man denkt sich ja oft, naja, hör mal eine Nachricht an, Kinder sind so nebenbei, aber die Kinder kriegen so viel mit. Und so viel auch eben unbewusst. Und wenn wir dort auf unsere Sprache achten, wie im realen Raum, dass wir respektvoll miteinander reden, dann kriegen unsere Kinder auch dort schnell mit, dass wir uns dann nicht eine andere Maske aufziehen, sondern hier wie da authentisch leben und authentisch sind. Jawohl, Empathie. Weil wir schnell merken werden, ich vermute, eure jungen Kids noch viel heftiger als meine, die jetzt ja schon ein gewisses Alter bekommen haben, dass eben Mobbing im sozialen Raum viel schneller da ist und unsere Kinder damit noch früher konfrontiert sein werden. Und wir dann einen guten Draht zu unseren Kindern brauchen und ein feines Gespür dafür, im besten Fall unsere Kinder schon entwickelt haben, wo sich, was Mobbing eigentlich ist, was gut und was nicht gut ist. Wie andere miteinander reden. Auch da waren einer meiner Jungs ein super Beispiel, habe ich mir gedacht, cool. Die haben sich einander geschrieben und dann hat irgendwer auch dann angefangen, irgendwie zu lästern über jemanden und das geht so schnell. Und dann hat er schnell gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das zieht mich so runter, wenn die anderen so ablästern über die anderen. In der Schulklasse immer, alles schön, alles gut, wir haben uns so lieb. Aber dann nach der Schule ziehen sie übereinander her via WhatsApp und ihre Snapchat-Groups und so, dass sie gesagt haben, nee, dass er dann gesagt hat, nee, da steige ich aus, da habe ich keinen Bock drauf. Toll. Und den Schuh ziehe ich mir gar nicht an. Ne? Das ist einfach so geworden an der Stelle. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass er eben diese Differenzierung erstens gemerkt hat, reflektiert hat und dann selbst überlegen, wie gehe ich dann damit um. Für ihn war der Rückzug an der Stelle wahrscheinlich das Leichtere, als zu sagen, hey, hört mal auf, so zu lästern, das finde ich doof. Ja, vielleicht die nächste Stufe noch, zu sagen, er wehrt sich richtig dagegen und macht den Mund auf, die Klappe auf. Aber den Schritt gegangen zu sein, zu sagen, ich ziehe mich da raus, ist auch schon ein erster richtig toller Schritt. In dem Alter würde ich euch empfehlen, gebt euren Kindern noch keinen Zugriff auf Messenger-Dienste. Braucht's nicht. Grundschulalter. Also was haben wir hier geschaut? Grundschule. Allgemein Grundschulalter. Was ist das? 6, 7 bis 10, ne? Genau, bei euch ja genauso wie bei uns. Ich würde euch empfehlen, wenn es nicht sein muss, warum auch immer, dann lasst's. Und wenn es, natürlich ist die Frage, wenn man es schon erlaubt hat, was macht man dann? Aber wenn ihr es noch nicht erlaubt habt, dann lasst es so lang wie möglich draußen. Wenn es irgendwie sein muss. Sie kommen noch früh genug mit den Messenger-Diensten in Berührung und dann habt ihr erstmal die Auswahl treffen. Ne? Erlaubt ihnen nur sichere oder eben auch unsichere. Denn ich glaube, ich habe es hier mir noch aufgeschrieben, wie viele Kinder schon im jungen Alter mit auch sexualisierten Fotos und Videos in Berührung gekommen sind oder kommen, habe ich jetzt nicht da, vielleicht später. Es ist erschreckend, die Zahl. Also wie schnell schon im Grundschulalter Kids Geschlechtsteile sehen, die ich als Eltern eigentlich nicht will, dass sie sie sehen. Das muss nicht sein. Und es ist bei uns so, dass wir glücklicherweise unsere Kinder dafür gewinnen konnten, WhatsApp draußen zu lassen. Ziemlich lang. Also sie haben erst in der späten Teenie-Phase gesagt, oh, ich hätte das schon gerne, ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Aber haben lange erduldet, weil es war auch schon ein Leiden dabei, eben nicht mit darüber konsumieren zu können und beziehungsweise connecten zu können. Wir haben ihnen dann eher eben Threema und Signal angeboten als sichere Dienste. Telegram auch nicht, weil Telegram uns an der Stelle auch viel zu unsicher war. Und interessanterweise haben sie dann eher ihre Homies mitgezogen, sodass die mindestens auch die Messenger-Dienste eben mitgenutzt haben und ihre Peer-Groups dann sich eingelassen haben auf unsere Kinder und dann auch weniger WhatsApp genutzt haben. Signal ist ein guter Messenger, ist immer relativ gut, schlecht, ne? Ist immer schwierig so plakativ zu bewerten. Aber Signal und Threema sind safe, relativ safe. Telegram und WhatsApp würde ich erstmal so lang wie möglich außen vor lassen. Würdest du mir recht geben? Ist noch schlechter als WhatsApp, würdest du sagen. Mhm. Ja. Also, ja. 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 Genau. Ja. Auf alle Fälle WhatsApp dabei. Total spannend. Ja, genau, genau. Aus dem Grund haben wir auch gesagt, versuchen wir sie möglichst lange davor zu bewahren. Immer in dem Wissen und in der Beobachtung dessen, was passiert um sie herum. In welchen Netzwerken sind sie? Und jetzt ist das unser Wohnort Neuendettelsau, ländliches Gebiet, Kleinstadt, 40.000 Einwohner. Was anderes als bei meiner Schwester in Berlin, in der natürlich, also WhatsApp natürlich schon ab der ersten Klasse gang und gäbe ist. Das heißt, der Wunsch danach ist bei uns ein anderer als bei meinen Neffen und Nichten, die in ihren Peergroups ganz andere Dinge erleben und dadurch ein ganz anderes Level vorgegeben ist. Kann ich total nachvollziehen. Wir als Eltern haben gesagt, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Moni ist da so total konsequent, sie hasst das sowieso, in so vielen Gruppen zu sein, vollgetextet zu werden und immer den inneren Drang und Druck zu haben. Jetzt muss ich auch wieder was antworten, sonst denken die, ich bin da gar nicht mit dabei. Das heißt, sie hat von Anfang an einen radikalen Schnitt gesagt, hat gesagt, ich habe da keine Lust drauf, muss aber wiederum aushalten an den Stellen, dass sie auch Ausgrenzung erfährt. Selbst unseren Family Groups, die wir haben. Ne? Wir haben Family Groups auf Threema. Und dort werden Bildchen gepostet, was wer wo im Urlaub macht und so. Sie kriegt es nicht mit. Sie hat sich aber bewusst dagegen entschieden, hat gesagt, ich will das nicht, um den Druck nicht zu haben. Jetzt muss ich natürlich auch klarkommen damit, dass ich da nicht teilhabe. Die Teilhabe eben, dann etwas mit mir macht. Und damit muss man reflektiert umgehen können. Und wir müssen unsere Kinder darin begleiten, in diesem drohenden Gefühl keine Teilhabe zu haben und eben damit mit ihnen in Austausch zu sein. Als Eltern machen wir es so. Mich stört das so nicht so. Ich muss beruflich WhatsApp nutzen, weil ich wiederum mit jungen Menschen zu tun haben will und den niederschwelligen Kontakt zu jungen Menschen brauche und dann muss ich WhatsApp nutzen. Heißt aber wiederum, ich bin in den ganzen Gruppen, die wirklich wichtig sind und ich leite es dann an Moni weiter, wenn irgendwas von Bedeutung ist. Ist unser Deal, ist ein bisschen herausfordernd. An manchen Stellen sage ich dann auch, nee, sorry, da in der Gruppe mache ich nicht mit. Das wird mir dann auch ein bisschen too much. Ansonsten versuchen wir, wo es immer geht, Telegram haben wir gar nicht, lassen wir komplett außen vor, im besten Fall nur sichere Dienste zu nutzen und wenn es sein muss, WhatsApp.
Kannst du mir das kurz beschreiben, was macht ein Dienst sicher oder was ist
unsicher? Gute Frage. Kann ich das ad hoc? Also auf der einen Seite ist die Frage der Verschlüsselungstechnik, die Frage, wer kann mitlesen, wenn jemand mitlesen können will. Und an welcher Stelle gibt es Möglichkeiten, also Kanäle zu nutzen, um Menschen zu kontaktieren, die eigentlich gar nicht kontaktiert werden wollen. Also Spam-Nachrichten, die durchaus auch dafür geeignet sind, zum Stichwort Sexting, also einfach manipulative Techniken, die im schlimmsten Fall Kinder dazu verführen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, um daraus Gewinn zu schlagen. Was ist noch dabei? Was ist noch wichtig? Marco, was würdest du sagen? Hast du noch eine Idee?
Das Schlimmste ist bei Telegram zum Beispiel so ein offener Dienst, da kann man KI-generierte Antworten versenden. Also du schickst eine Anfrage in einer Gruppe, beispielsweise eine politische Gruppe, und kriegst eine KI-generierte Antwort, das ist über Telegram zulässig, über WhatsApp zum Beispiel mit Signal und die anderen, die verwenden mit sowieso nicht.
Mhm.
Das ist über christliche Gruppen.
Mhm.
Und seitdem ich Telegram verwende, was ist das für ein Schmarrn? Ich werde immer wieder von
irgendwelchen Frauen. Ja, genau. Nadine aus Thailand möchte mit dir chatten. Wie auch immer, ne? Ja, ja. Ja. WhatsApp geht's auch, aber eben, das sind die Hürden, glaube ich, anders für Personen oder Organisationen oder Kräfte, die es missbrauchen wollen. Genau, und eben bei Signal und Threema kannst du es eher steuern. Wer ist zulässig, wen, von wem darf ich angeschrieben werden, von dem, wem darf mein Kind angeschrieben werden, etc. pp. Und Snapchat gibt es ja auch noch als eine Möglichkeit. Snapchat, also viele Kids können gar nicht mehr ohne, aber auch an der Stelle ist es ist spannend. Ich würde es euch empfehlen, haltet es von euren Kindern fern, solange es irgendwie geht. Die besten Drogengeschäfte laufen über Snapchat. Das habe ich von meinen Usern, die wir beraten. Die Kommunikation ist einfach brillant und wenn du in den richtigen Gruppen bist, kannst du einfach schnelle Deals machen, die eben darüber am besten laufen. Wo sich auch die meisten irgendwie rumtreiben scheinbar. Also, vermeidet es, versucht es rauszuhalten, solange es irgendwie geht. Bleibt mit euren Kindern im Dialog. Und im Dialog bleiben, jetzt nochmal ganz praktisch, empfehle ich euch sehr, zu sagen, das Thema Familienrat zu nutzen und das als eine Möglichkeit ganz bewusst zu nutzen, indem ihr in einem partizipativen Dialogprozess mit euren Kindern bleibt. Regelmäßige Familiengespräche. Einmal im Monat, alle 2 Monate. Ganz, da kann Michael euch noch erstens ein super Buch von Rudolf Dreikurs heißt er, ne? empfehlen, wenn ihr da euch mal richtig reinknien wollt, das lesen wollt, um das, hier steht es ja auch, Rudolf Dreikurs, genau nach Alfred Adler, um das, die Regeln oder das Ritual dabei richtig aufzunehmen. Man kann aber auch jede Schmalspur-Variante davon nutzen, indem ihr sagt, ihr trefft euch einmal im Monat, habt gemeinsam Abend zusammen, da gibt es was Leckeres zu trinken und es gibt ein paar Chips und ihr erzählt euch erstmal, was die Highlights der letzten Woche waren und feiert das, wir tauschen uns aus, was wir Schönes erlebt haben, wir als Familie, jeder für sich, um in einem positiven Miteinander zu bleiben und voneinander zu wissen, was es Schönes gibt. Um dann eben auch zu sagen, was gibt es denn an Punkten, die wir eigentlich mal besprechen sollten? Und jeder darf seins einbringen, der Jüngste wie der Älteste. Jedes wird respektiert. Jeder darf aussprechen. Wir quatschen ihm nicht rein. Wir bewerten nicht das, was der andere sagt, sondern wir nehmen jeden Punkt auf. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und dann kommen wir in Austausch darüber und besprechen dann, was wichtig ist für unser gemeinsames Miteinander als Familie. Regeln, die wir besprechen, werden dort aufgeschrieben. Und das bedeutet nicht nur, also meine Moni hat zum Beispiel jetzt gesagt, sie nervt, dass Noah ist in Thailand, jetzt fallen 2, also wir haben so verschiedene Art Arbeiten, die unsere Kinder nach dem Essen und einmal am Tag und einmal in der Woche und so weiter und so fort machen. Noah ist weg, jetzt liegt die Arbeit bei ihr. Sehr doof. Also sie würde gerne eben mit der Familie mal besprechen, wie wir damit umgehen. Super Möglichkeit, wir sprechen darüber und wir finden eine Lösung gemeinsam. Wir besprechen das nicht nur, sondern es wird eben auch aufgeschrieben, damit wir uns dann noch wieder daran erinnern. Und dann haben wir dort einen festen Raum, von dem wir wissen als Eltern, da dürfen auch wir Dinge einbringen, die uns bedeutsam sind. Unsere Kids aber auch. Stichwort eben Taschengeld. Wer kriegt denn eigentlich wann wie viel? Das war so ein Beispiel von vorhin. Aber eben auch ganz banale Sachen. Irgendwie die Musik von Eli ist immer so laut und ich kann ja nicht einschlafen. Oder eben auch die Frage, wie viel darf ich denn konsumieren? Wie viel darf ich denn zocken? Wie viel darf ich denn gamen? Und wie schnell ist es eben so, dass unsere jüngeren Kinder dann doch mehr dürfen als unsere älteren Kinder, weil wir schon ganz aus den Augen verloren hatten, wie das damals eigentlich war bei unseren Kindern, obwohl es erst 2 Jahre her sind. Die Kids fühlen sich dadurch ernst genommen. Sie kriegen schrittweise die Möglichkeit, sich Freiheit zu erarbeiten in dem Sinne, dass wir das ein Dialog dafür braucht. Sie entwickeln die Kompetenzen dafür. Wunderbar eigentlich, ne, dass wir sagen nicht nur, ich aus Herren Gnaden sage ich, was du darfst und was du nicht darfst, sondern ja, es ist toll. Du hast Wünsche, du hast Träume. Ich nehme dich ernst. Und dann sehen wir, welche Freiheitsregeln wir gestalten, damit du gut damit klarkommst. Und es ist aber eine ausgewogene Balance zwischen Freiheit, aber auch vor dem Schutz vor Überforderung und durch klare Grenzen, sprich auch Verbote. Und es ist regelmäßig. Und das ist, finde ich, das fast das Wichtigste, dass das eben nicht nur einmalig ist, sondern unsere Kinder lernen dadurch zu lernen. Wir sind in einem dauerhaften Prozess miteinander. Und den nehmen wir sehr ernst als Familie. Werbung, Fake News und In-App-Einkäufe, das nur ganz kurz. Wenn wir es schaffen, unsere Kids Stück für Stück heranzuführen und ganz bewusst dabei mit ihnen diese Freiräume zu erarbeiten, dann müssen wir natürlich auch im Dialog sein mit ihnen, damit sie selbst erkennen, was ist eigentlich Werbung und was nicht. Unsere Kinder können das nicht einfach so. Das habe ich erst erkannt, als mir Simiam irgendwann mal gesagt hat, als er was spielen durfte, Papa, guck mal, das reagiert nicht mehr. Dann habe ich ihm gesagt, nee, das ist gerade Werbung, die kommt. Da musst du jetzt zuschauen, 10 Sekunden, und dann da kannst du aufs X klicken und dann kannst du weiterspielen. Wie blöd. Also erstens fiel mir es dann erst von wie Schuppen von den Augen, dass er überhaupt da gerade Werbung sieht und was er für Werbung sieht. Und dann habe ich reagiert. Aber unsere Kinder können es nicht, deswegen ist es aber eine wirklich wichtige Sache, das zu hinterfragen zu können und eben auch das Thema Fake News oder auch eine kritische Haltung sich anzueignen, die unsere Kinder auch eben nicht von vornherein können. Das braucht Zeit und das braucht an der Stelle einfach unsere Begleitung. Da gibt es 3W-Fragen, die ich noch aufgeschrieben habe, aber die ich jetzt gerade nicht finde. Kommen vielleicht später noch. Also eben, genau, Kostenfallen erkennen und dabei eine kritische Grundhaltung zu haben, ist sehr wichtig. Das habe ich schon gesagt, eben kein unkontrollierter Zugang, Schutzmaßnahmen erstmal ganz hoch setzen und dann Stück für Stück abbauen und eben mit den Kids über das Thema Sicherheit sprechen. Ich habe den Vorteil, dass ich aus meiner Praxis mit betroffenen Kids meinen Kindern erzählen kann, was ihnen begegnet ist. Und das hilft natürlich, dass meine Kinder sagen, nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann fällt es ihnen leichter, es zu verstehen und anzunehmen und dann zu sagen, okay, ich lebe damit und ich komme damit klar. Meine Kids, insbesondere Eli, mein Gamer, der braucht aber immer die Sicherheit, dass er jederzeit mit mir wieder in den Austausch gehen kann, um mit mir zu sprechen, über Freiheit zu sprechen. Das braucht bei ihm muss ich ihm immer wieder auch ganz bewusst sagen, Eli, das sind jetzt Grenzen, die gelten nicht für immer. Du weißt, es geht eigentlich um deine Freiheit, nicht um deine Begrenzung. Alles zu seiner Zeit, hab ein bisschen Geduld, der nächste Schritt kommt. Und so hangeln wir uns dann von Absprache zu Absprache. Je älter, desto mehr Mitspracherecht. Und der Dialog ist dabei von ganz zentraler Bedeutung. Und dahinter ist ganz wichtig, dass es eben um Partizipation geht und das gemeinsame Aushandeln von Regeln. Anders, als wenn wir einfach sagen würden, so wird's gemacht und nicht anders. Jetzt haben wir zwischendurch schon ein bisschen, sind wir eingegangen auf ein paar Fragen. Ich muss wieder auf die Zeit schauen, damit es mir nicht die Zeit aus dem Ruder läuft. Wir haben jetzt 15.26 Uhr und sind genau, fast punktgenau vor der Pause, vor der nächsten. Ich würde aber trotzdem sagen, lasst uns noch mal hier an der Stelle zumindest kurz die Möglichkeit euch geben, dass ihr Fragen mit reinspielen könnt, die wir vielleicht danach der Pause beantworten, je nachdem, welchen Umfang sie haben. Kommen euch Punkte in den Bezug aufs Thema Grundschulzeit, über die ihr gerne noch mal kurz vertiefend sprechen wollt oder Anfragen, kritische Anregungen habt etc. pp.
Nicht ist, dann würde ich gerne noch was ergänzen. Eine Frage, die immer wieder kommt, wie fängt man überhaupt einen Familienrat an? Mhm. Wie gehen die ersten Schritte? Also man denke, ich muss erstmal den Kindern erklären, wir wollen uns mal zusammensetzen, vielleicht öfter, sicherlich öfter, wie kann unser Familienleben besser werden, schöner werden? Da könnt ihr Ideen geben. So, wann wollen wir uns treffen? Man macht einen Zeitpunkt aus. Ich glaube, wir haben bei uns so sonntags gesagt. Wir kommen alle zusammen. Jetzt müssen die Eltern das ein bisschen schön machen. Mit Speck fängt man Mäuse. Also da gibt es vielleicht mal Cola und ein paar Chips und so. Und wir setzen uns
um den Tisch. Vergiss es, Cola gab es nie. Aber es ist okay. Früher nicht.
Gab es nie?
Alles okay. Gut.
Alles gut. Jetzt sitzt vor dem Tisch. So. Jetzt wird ausgetauscht. Was haben wir erlebt? Was war schön? Ja, kommt alles Mögliche zusammen und einer schreibt Protokoll. Wer macht das? Erst einmal vielleicht die Eltern, aber da kommen dann auch die Kinder. Wer geht reihum? Was habt ihr Ideen, wie es schöner werden kann? Ja, wir könnten doch und ja, irgendwas. Ne? Und da kann alles kommen und wie du gesagt hast, aber dann haben wir die Kurve gekriegt. Wann machen wir das nächste Mal? Wenn irgendein Konflikt ist, dann ist wöchentlich sicher gut. Ihr werdet das aber nicht durch, muss man auch nicht durchhalten. Das nächste Mal setzen wir uns zusammen, wenn jemand was hat. Also, ich habe was. Ne? Und dann werde ich nie vergessen, wie unsere Jüngste, die war 5 Jahre alt, ich habe was. Naja, gut, deinetwegen machen wir dann Familienrat. Und dann kam sie an und sagte, ich finde doof, dass ihr alle eure Hände an meinem Handtuch abtrocknet. Mensch, hast recht, ja, das würde aber nie rauskommen. Ja? Und dann legt sich das wie so ein Grauschleier aufs Familienleben, ist alles doof. Ne? Ja, wir hatten die Handtücher so von oben nach unten, oben die Eltern, die Größten, und unten war sie, da kam sie dann dran. Und wir haben uns alle dann... Ja, und das fand sie doof. Und noch was.
Ja, was denn?
Ich will, dass ihr auch an meinem Zimmer anklopft. Also bei den Großen haben wir angeklopft. Ist ja ihr Zimmer und das soll auch jeder wissen. Ich habe meinen Bereich und so. Also jetzt auch die Jüngste. Ja. So, und ging das dann weiter. Ja? Wir haben das alles aufgeschrieben und es ist lustig, das jetzt so nach 30, 40 Jahren danach nachzulesen. Wer möchte?
Gut, schön, dass ihr noch da seid. Ihr seid nicht weggelaufen. Der Kaffee hat hoffentlich gut getan. Genau, alle nochmal schnell WhatsApp-Nachrichten verschickt. Jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Thema, oder? Zu der Frage nach der Teenagerzeit. Kurz zum Zeitlichen. Ja. Jawohl. Ja, bis 6 ungefähr, das kriegen wir hin. Ne? 16.30 Uhr hatten wir das Ende veranschlagt. Seid ihr mit einer halben Stunde einverstanden? Ja? 16.45 Uhr? Dann haben wir 15 Minuten überzogen. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Und dann entlassen wir euch in ein wohlverdientes Wochenende. Ja, tja, jetzt kommt die Teenagerzeit, Teenager- und Jugendzeit. Und sagen wir mal, es hat geklappt und wir konnten unsere Kids so reinnehmen in ein Miteinander auf Augenhöhe. Dann ist das jetzt die Zeit, wo wir unsere Früchte genießen können, denn im besten Fall geht es jetzt nicht um den Machtkampf und im harten Ausfechten von ich will aber und ich mache auch, wenn du nicht willst, sondern im besten Fall um einen guten Dialog, in dem wir Stück für Stück weiter die Grenzen weiten. Also es geht um das weitere Begleiten in mehr Freiheit. Und zwar im Dranbleiben an Begleitung. Vorher, bevor ich aber darauf eingehe, will ich euch die harte Realität nicht euch nicht davor schützen, und euch nochmal klar machen, um was es geht. Denn 42% aller 11- bis 17-Jährigen kamen schon mal in Kontakt mit pornografischen Inhalten. Sprich, schon die Grundschüler, Ende Grundschule anfangen, ich glaube, hier nennt sich es Hauptschule, ne? Kommen irgendwie an pornografische Inhalte, selbst wenn sie selbst nicht ein Smartphone haben. Nur der Kumpel, der eins hat und sagt, hier, guck mal, hier ist ja lustig. Und schon hat mein Kind etwas gesehen, was ich ihm eigentlich ersparen wollte. Also das ist... Gerne.
Die meisten, die später sexsüchtig sind, immer an
pornografischen
Seiten hängen, haben in dieser Zeit ihre ersten Kontakte gehabt. Und das müssen wir wissen. Wir machen unseren Kindern, wenn wir da falsch handeln, machen wir unseren Kindern das Leben unglaublich schwer. Und damit auch ihre Ehe, ihre ganzen sozialen Kontakte.
Mhm. 25% zeigen problematisches Social-Media-Verhalten, Social-Media-Nutzung. Ein Viertel, das ist schon enorm. 18,5% der Schüler, das sind über 2,5 Millionen, hatte ich, glaube ich, zu Beginn heute Morgen schon gesagt, sind von Cybermobbing betroffen. Das sind Deutschland-Zahlen, aber übertragbar auf den deutschsprachigen Raum, also Deutschschweiz und Österreich. Das heißt, es braucht in irgendeiner Weise, wir brauchen irgendwie einen Umgang. Ne? Wir müssen in irgendeiner Weise dann, wenn es jetzt um mehr Freiheit geht, es schaffen, an sie ranzukommen und unsere Kinder in einer anderen Art und Weise begleiten. Und wie ist das? Also Stichwort Medienpädagogik und im Teenager-Alter. Spätestens jetzt, in dieser Phase der Teenager- und Jugendzeit braucht es einen Wechsel, einen zunehmenden Wechsel von Kontrolle hin zu Begleitung und weg von harten Regeln hin zu Kommunikation. Das heißt, wir haben eigentlich drei Herausforderungen, die wir bewerkstelligen müssen. Das erste ist das Thema Autonomie versus Schutz. Klar, in der Grundschulzeit, in der Vorphase genauso, jetzt aber noch mehr. Mehr Autonomie heißt weniger Schutz, aber eben dort im sensiblen Gespräch miteinander zu sein, wo es aus unserer Sicht trotzdem auch Schutz weiterhin bedarf, das ist die eine Herausforderung. Zweitens Dialog statt Verbote. Und das dritte, das neue Gefahren, mit denen wir umgehen müssen, ist das Thema Deepfakes, KI-Manipulation oder auch das Thema psychische Belastungen. Bedeutet, Jugendliche sind heute 157 Minuten im Durchschnitt im Social-Media-Kontext unterwegs, also über 2 Stunden jeden Tag. Das können wir gar nicht kontrollieren und wollen wir auch gar nicht. Rein Social Media. Genau. Und das ist noch kein Netflix geguckt, das ist noch kein Gaming, das ist nur reines Social Media, nur Insta, WhatsApp etc. pp. Genau. Und das ist logisch, irgendwie wären wir völlig überfordert, wollten wir das kontrollieren. Das heißt, wir brauchen bis dahin das Vertrauen zu unseren Kindern, die Beziehung zu unseren Kindern, dass wir jetzt Stück für Stück sie dabei begleiten, in die Autonomie zu kommen und selbst strukturiert und selbstgesteuert sich zu verhalten. Deswegen hilft es, glaube ich, finde ich einen guten Tipp, in der Kommunikation bei so Kleinigkeiten in eine andere Formulierung zu kommen. Das betrifft nicht nur erst die Teenager-Jugendzeit, sondern es geht schon vorher los. Eben nicht zu sagen, wie lange warst du heute am Handy, sondern eher zu fragen, hey, was hast du heute schon geschaut? Was war denn besonders interessant heute? Was hat mich besonders bewegt? Oder was hat dich vielleicht verstört? Also weg von den kontrollierenden Fragen hin zu den aufgreifenden Fragen. Wie gehst du mit dem, was du gesehen hast? Und dann kann man auch auf die Frage der Zeit kommen. Und das ist, glaube ich, ein Training für uns. Ja, bitte.
Wie kann man dieselbe Frage stellen?
Genau, das kann man nicht. Der tägliche Mediencheck ist vielleicht auch ein bisschen die Frage. Ne? Hängt wieder ein bisschen auch mit den Räten ab, die ihr vielleicht auch in der Familie habt. Bei uns ist es oft das Abendessen, in dem wir uns bewusst die Frage stellen, was haben wir denn heute so erlebt? Was hast du denn heute so erlebt? Da kann ich auch nicht jeden Abend fragen, und was hast du heute so, was war der interessante Clip heute oder so. Aber eben, dass wir drin sind, dran sind an unseren Kids. Ne? Immer mal wieder auch die Frage stellen. Und dann auch ausweiten. Das kann ich dann auch auf die anderen Kids machen. Hey, was war denn heute das Spannendste an dem Hörbuch, das du gehört hast? Oder die spannendste Story, die du gehört hast oder so. Oder was hast denn du heute mitgekriegt, was andere in deinem Klassenzusammenhang über das Thema Social Media erzählt haben oder über WhatsApp-Nachrichten mitbekommen haben? Da können wir es gut verknüpfen mit anderen Riten, die wir haben, die ihr jetzt als Familien habt. Wir merken gerade dadurch, dass Jaron ständig abends unterwegs ist, wird das Abendessen schwieriger. Jetzt müssen wir umswitchen aufs Frühstück und müssen solche Themen auch am Frühstückstisch besprechen, was dazu führt, dass wir auch am Frühstückstisch heiße Themen haben. Denn das Thema über Sexualität sprechen, im besten Fall, bevor es das Internet mit unseren Kindern tut, ist genauso bedeutend. Also wie kriegen wir es als Eltern hin, mit unserem Kind über das Thema Sexualität im besten Fall schon ab der Kleinkindphase in Kontakt zu sein über das Thema und nicht erst über die Bienchen und die Blümchen zu sprechen, wenn ich meine, kurz vor 18 Jahren sollte es mal sein, dass ich mal mit meine. Dann haben wir schon alles verloren, denn mit 13, 14 kamen unsere Kinder ja im Durchschnitt schon längst in Kontakt mit dem Thema Sexualität. Also möchte ich euch ermutigen, euch frühzeitig Gedanken zu machen, wie geht mit ihr mit dem Thema Sexualerziehung um, sodass eben nicht das Internet vor euch dran ist, sondern ihr die Ersten seid, die prägt und die mit euren Kindern im Gespräch seid über das Thema Sexualität. Ja. Ja. Die Realität ist, Ja, aus der Perspektive sagen, ja, wenn man, und das würde ich du hast dabei die These, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt einen Punkt, an dem sollten wir unsere Kinder aufklären. Man könnte aber auch die Frage stellen, warum braucht es überhaupt den Punkt der Aufklärung, den ich dann irgendwo vielleicht zwischen 10 und 13 Jahre irgendwo setzen würde? Vielleicht könnte man ja auch sagen, vielleicht ist Aufklärung ein viel längerer Prozess, in dem schon meine jüngsten Kinder uns als Eltern nackig sehen, wir mit den 5-Jährigen schon darüber sprechen, was das Thema Sexualität eigentlich heißt, mit den 7-Jährigen schon mal darüber zu sprechen kommen, was eigentlich Geschlechtsverkehr ist. Also das schon eine viel längere Sache ist, bei der wir natürlich altersgerecht, aber in einem über die ganze Kindheit gezogen mit unseren Kindern auch über das Thema Sexualität in Kontakt sehen, dann brauchen wir die Aufklärung, brauchen wir dann gar nicht mehr. Im besten Fall. Dazu müssten wir eigentlich noch mal einen gesonderten Tag machen, Papa. Stimmt's? Das ist wirklich so ein heißes Eisen, weil in unserer so aufgeklärten Welt, in der Sexualität eigentlich ja völlig enttabuisiert ist und wir an jeder Straßenecke nackte Menschen sehen können, in Anführungsstrichen, und mit 2 Klicks Hardcore-Pornos konsumieren können, ungeschützt, schaffen wir es doch nicht, mit unseren eigenen Kindern so normal und so natürlich über Sexualität zu sprechen und das zum Lebens- und Familienalltag werden zu lassen, dass es für sie völlig normal ist und sie gar nicht in irgendeiner Weise eine extra Lehrstunde dazu brauchen. Ist ein spannendes Thema, das könnten wir wirklich vielleicht noch mal irgendwann vertiefen. Gut, machen wir. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung. Ja, Pornografie, ne? Also es aber nachgewiesen ist, dass die, hilf mir, ob es stimmt, dass die immer frühere einsetzende Reife von Teenagern damit direkt im Zusammenhang steht. Akzeleration. Okay, wieder was gelernt. Akzeleration. Also frühe eintretende Pubertät eben mit dem früheren im Kontakt kommen mit sexualisierten Inhalten. Kann man das so sagen? Nimmst du mal das Mikrofon, Papa?
Ja, nur ein Beispiel, ja. Wir haben neben, ganz nah, wo wir wohnen, ist der Winsbacher Knabenchor. Singen Bach, höchste Töne, Stimmwechsel, dann fallen sie aus und dann kommen sie in die Tenorbass und so weiter, in die tiefen Stimmen rein. Es kam die 60er Jahre, die Sexwelle, die sogenannte Sexwelle, und genau in dieser Zeit sind sämtliche Knabenstimmen in einem Jahr ausgefallen, sodass sie keine hohen Stimmen hatten. Das schiebt man darauf, dass diese sexualisiert aufgeladene Atmosphäre damals die Jungs auch früher in die Pubertät gebracht hat. Und das ist nachgewiesen, ja, dass, ich sage jetzt mal, wo Mädchen missbraucht, wir müssen sagen, misshandelt wurden, dass die schon viel früher Behaarung bekommen und Busen bekommen und so. Das liegt an der Sexualisierung, die dann in diesem Alter passiert. Also ist haarsträubend, ja. Und durch pornografische Seiten, man kann sich den Rest denken. Mhm.
Genau, und die Folgen, die damit zusammenhängen, verzerrtes Bild von Beziehung, von Sexualität, die daraus folgt, auch das Thema Gewalt, erhöhte Neigung zu sexueller Gewalt ist auch wissenschaftlich belegt und natürlich auch an sich eine negative Beeinflussung der psychosexuellen Entwicklung von Teenagern und Jugendlichen. Also, wo wir können, müssen wir es, wenn es schon der Staat nicht tut und die Betreiber logischerweise nicht tun, müssen wir selber erstmal uns managen können. Und das meine ich jetzt mit Blick auf uns Männer erstmal, obwohl auch Frauen zunehmend in der Gefahr stehen, Pornos zu konsumieren. Also wir müssen selber erstmal klarkommen mit dem Thema, um dann unseren Kindern die Grenzen setzen zu können, damit wir sie möglichst lange davor bewahren können, diese Schritte zu gehen. Das ist auch ein Grund, warum mein Jaro noch keinen Zugriff einfach frei auf den Browser hat. Und er ganz bewusst sagt, solange ich es nicht brauche, lassen wir erstmal. An was ich brauche, komme ich ran. Kann ich jederzeit haben. Kriege ich von meinem Dad oder von den in der Schule, wo auch immer, wo ich es brauche. Aber diese Hürde setze ich mir, solange ich es mir gut tut. Wenn er 18 ist, kann er selber entscheiden, wie er diese Hürde weiter für sich hochhält oder auch nicht. Wichtig ist, dass wir es eben auch da wieder Beziehung haben, damit wir vertrauensvoll mit unseren Kindern sprechen können und möglichst früh eben damit ansetzen, Sexualität zu einem normalen Bestandteil unseres Miteinander werden zu lassen, selbst wenn es dann eben beim Frühstück, beim Müsli über heiße Themen geht. Warum eigentlich nicht? Technische Schutzmaßnahmen, und da gibt es wirklich gute inzwischen, aber auch super Tricks, diese zu umgehen. Also von daher auch an der Stelle erstmal alle Hürden reinknallen, um dann zu schauen, wie kann man so lockern, damit die Kids an das kommen, an das sie kommen sollen und möglichst das nicht sehen, wovor wir sie bewahren wollen. Und gerade in Bezug auf das Thema Jugendliche, Teenager, Jugendliche, ja, eine Atmosphäre schaffen, in denen wir und Riten schaffen, bei denen unsere Kids auch die Möglichkeit haben, mit uns zu sprechen. Eben wie zum Beispiel dieses Abendritual. Ich sage nochmal unseren Kids abends gute Nacht und sie wissen, da hab ich nochmal kurz für mich alleine. Und dann kommen doch nochmal die Themen. Also Papa, da hat mir irgendjemand erzählt das. Wie ist denn das eigentlich? Heißt, okay, jetzt darf ich mir doch nochmal eine halbe Stunde einplanen. Spannendes Thema, aber jetzt kommt davon selber mein Sohn oder auch meine Tochter. Wie gut ist das? Nicht ich muss irgendwas anstoßen, extrinsisch motiviert, sondern meine Kids und Teens kommen mit ihren Themen und ich greife sie auf und nehme sie ernst. Cybermobbing haben wir schon besprochen. 62% der Betroffenen sind betroffen, also über die Hälfte der Kinder, der Jugendlichen. und 25% signalisieren, dass sie keine Hilfe empfangen, dass sie niemanden haben, mit dem sie über ihre Schwierigkeiten sprechen können. Und das finde ich erschreckend. Also wenigstens wir Eltern müssten vertrauensvolle Partner sein, die, von denen sie wissen, aber wenn ich schon niemanden habe in meiner Peer Group und in meinem sozialen Umfeld, dann kann ich wenigstens mit meinen Eltern nochmal darüber sprechen, wenn ich Schwierigkeiten habe mit Cybermobbing. Mental Health als ein wichtiger Punkt ist Cybermobbing, muss ich ein bisschen zur Seite schieben, weil wir es zeitlich nicht ganz hinkriegen, ist aber eigentlich noch ein Thema, das man extra besprechen müsste. Vielleicht lasse ich das euch am besten auch nochmal als Stichworte mit den Folien mitkommen, wer möchte. Mental Health ist ein Thema, das haben wir noch gar nicht so im Blick, weil das Thema mentale Gesundheit unter Teenagern, Jugendlichen noch nicht so gut erforscht ist. Tatsächlich ist es aber so, dass von 2025 jetzt eine Studie zeigt, dass 51% der Teenager und Jugendlichen bis, ich glaube, 17 Jahre davon sprechen, dass sie selbst unter Stress stehen. Und zwar dauerhaftem Stress. Das finde ich interessant. Wo kommt das her? Was auch immer. Das ist wahrscheinlich multifaktoriell. Und 36% sagen, sie seien erschöpft. Also es ist eine hohe Anzahl von Jugendlichen, die sagen, das ist mir hier alles zu viel. Und Social Media pusht das. Das ist auch erwiesen. Und wie gehen wir damit um? Haben wir das im Blick? Wie können wir unsere Teens und mit unseren Teens und Jugendlichen im Dialog sein, um sie auch dafür zu sensibilisieren, dass das, was ihnen, womit sie sich beschäftigen, auch dann beim Gaming, ja, das ist auch Stress. Nicht ohne Grund ist es auch als Sportart anerkannt. Und Hochleistungssportler im Gaming tatsächlich auch Leistungssportler sind im realen Leben. Also es braucht eine hohe körperliche Fitness, um Gaming-Hochleistungssportler zu sein. Das ist sehr faszinierend. Das sind nicht so, in Anführungsstrichen, so dicke Klopper, die irgendwie 10 Stunden hinterm PC sitzen. Ganz im Gegenteil, es sind wirklich hochfitte Menschen, weil sie eben mit diesem Stress umgehen lernen müssen, der sowohl psychisch als auch körperlich dadurch verursacht wird. Ja, also das bedeutet, in Zahlen 126% haben eine problematische Nutzung seit 2019 zu verzeichnen. 6 Jahre, die einen Anstieg von 126% zeigen. Dazu kommt, hängt wieder stark mit dem Thema Pornografie auch zusammen, dass eben KI heute Möglichkeiten gibt, von denen hätten wir als Teenager geträumt, wollte ich schon fast sagen, aber haben wir zum Glück nur geträumt. Also ich kann heute mit wenigen Klicks dein Gesicht nehmen, um daraus einen nackten Mann zu generieren, der wahrscheinlich tatsächlich deiner realen Person wirklich entspricht. Und das ist easy, weil Fotos von Gesichtern kriege ich überall her. Und diese Bilder sind schnell verteilt. Also Deepfakes und Deep Nudes, manipulierte Inhalte, das ist ein hohes Problem. Und die Zahlen sagen, dass 86% der Kinder zwar von Deepfakes wissen, aber im Test schon 49% der Kinder auf manipulierte Bilder gestoßen sind, aber es nicht realisieren konnten. Also ja, die Sensibilität, da gibt es was, dass manipuliert Bilder, oder da kann ich manipulierten Bildern begegnen, das ist da, aber noch nicht die Kompetenz, es unterscheiden zu können. Und es wird immer schwieriger, das kommt noch mit dazu. Also es braucht uns dabei, und das ist gar nicht so einfach, weil das Know-how müssen wir auch erstmal uns aneignen. Ne? Wie kriegen wir das denn hin, unseren Kindern beizubringen, unterscheiden zu können, was sind manipulierte Bilder und was nicht. Da gibt es Möglichkeiten dafür, Reverse Image Search nennt sich das. Bin auch ich jetzt zum ersten Mal drauf gestoßen, habe ich mit meinen Teens auch noch nicht probiert. Ein Verfahren, bei dem man dann Bilder, von denen man vermutet, dass es Deepfakes sind, sich einen Screenshot sichert und dann mit seinem Teenie mal einen Prozess durchläuft, bei dem man durch ein Bilderverfahren, führt zu weit, wenn ich es jetzt ausführen würde, ist gar nicht so schwierig, durchläuft, um dabei in Erfahrung zu bringen, ist es ein Fake oder nicht. Und da, mit den Punkten sind wir in Zukunft noch stärker gegenübergestellt als in der Vergangenheit. Und nicht jeder von uns hat die Lust und auch das Know-how, das sich anzueignen und damit umzugehen. Also ich glaube, da braucht es in der Schule zukünftig Techniken, die unseren Kindern dabei hilft, das zu erlernen. Und auf der anderen Seite braucht es uns als Eltern, und über unseren eigenen Schatten zu springen und uns Dinge anzueignen, über die wir sonst vielleicht nie mehr Gedanken gemacht hätten. Aber auch selbst vorsichtig zu sein, denn alles, was wir in Zukunft sehen werden, wird nicht mehr der Wahrheit so entsprechen, wie es wir in der Vergangenheit zumindest gewöhnt sind. Sowohl im Bewegtbild als auch im Standbild. Sexting und sexualisierte Gewalt, da sind die Zahlen, die ich vorhin vermisst habe. 25% von Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren haben schon mal Nacktbilder gesehen, ob sie es wollten, selbst empfangen haben oder nicht. 20% wurden aufgefordert, welche zu senden. 8% aller haben schon Inhalte selber weitergeleitet. Das sind fast 10%. Fast 10% haben selbst Körperaufnahmen gemacht und haben sie weitergeleitet, was natürlich hohe Risiken mit sich bringt, weil das, was einmal im Netz ist, ist immer im Netz. Und wir brauchen dabei, unsere Teens brauchen eine hohe Kompetenz, sich nicht manipulieren zu lassen und zu verstehen, welche rechtlichen Konsequenzen das hat. Das habe ich am eigenen in der Beratungspraxis jetzt schon mehrfach erlebt, bei der eine junge Frau, ein Mädchen, eine Teenagerin von sich ein Foto gemacht hat, beziehungsweise nicht mit, ja, von sich ein Foto, aber nicht mit ihrem Handy, sondern mit dem ihres Vaters. Und das Foto auf dem Smartphone ihres Vaters war, und damit ist das sofort ein strafrechtlicher Tatbestand der Kinderpornografie. Also der Mann konnte noch nicht mal zur Polizei gehen und sagen, ich habe hier ein Nacktfoto von meiner Tochter gefunden, weil er damit sofort sich selbst als Straftäter identifiziert. Also es sind hochkomplexe Geschichten, die da laufen, ne, die man dann irgendwie regeln muss und man dann zur Lösung finden muss, damit wirkliche Gewalt und rechtliche Fehltritte zu rechtlichen Konsequenzen führen, aber auf der anderen Seite Opfer wirklich auch geschützt werden. Oder ein anderer Tatbestand, bei der auch in einem Beratungskontext war das der Fall, an der ein junger Mann von seinem Kumpel ein Nacktbild einer Klassenkameradin zugeschickt bekommen hat. Und auch das ist sofort strafrechtlicher Tatbestand, obwohl er es ja auch gar nicht wollte. Also er hat es ja einfach nur zugeschickt bekommen, er konnte sich ja gar nicht dagegen wehren. Also braucht es einfach mehr Sensibilisierung und eine ganz klare, harte Umgang mit Problemen in dieser Sache. Das heißt aber, vorher müssen unsere Teens so mutig sein und mit uns darüber sprechen wollen. Und wenn wir sowieso schon eher ein schambehaftetes und vermeidendes Verhalten im Thema Sexualität mit unseren Kindern pflegen, wird es nicht dazu kommen, dass unsere Teens auf uns zukommen und sagen, hey Papa, ich muss mal mit dir reden, ich weiß gar nicht, ob du es sehen willst, ich habe da was zugeschickt bekommen, was mache ich denn jetzt? Und dann brauchen sie enge Begleitung und wird das Wissen, dass wir sie nicht verurteilen und nicht gleich schon mit Misstrauen gegenüber reagieren, kommt das von dir, hast du das und wie auch immer, sondern ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es braucht ein ganz großes Vertrauensverhältnis zwischen uns und unseren Kindern, damit wir in diesen dann sensiblen Situationen gut mit ihnen agieren können. Wir würden euch deshalb empfehlen, einen Familienmedienvertrag zu schließen. Das ist ein praktischer Ansatz von vielen, vielen. Das ist eine Möglichkeit, mit Jugendlichen, mit Teenagern umzugehen. Zum einen, was das Thema Bildschirmzeitregulierung betrifft. Vorhin kam noch mal die Frage, das habe ich vergessen, entschuldigt bitte. Wie sollte man umgehen mit dem Thema Medienkonsum im Grundschulalter? Ich habe noch mal nachgeschaut. Wenn man jetzt so die Altersspanne von 3 bis 6 Jahren betrifft, spricht man von höchstens 30 Minuten. Im Alter von 6 bis 9 Jahren höchstens 30 bis 45 Minuten. Im Alter von 10 bis 13 Jahren circa 60 Minuten bis maximal 90 Minuten. Und das sind alles nur die Zahlen, von denen man sagt, naja, unter wissenschaftlichen, wenn man die Wissenschaft, wenn man die Sache gesundheitlich prüft, dann kann man davon ausgehen, dass mehr Konsum potenzielle Schäden nach sich ziehen. So, deswegen kann man nie sagen, na gut, der Hübner hat gesagt, 10 bis 13 Jahre, maximal 90 Minuten, können wir ausreizen, machen wir so. Sondern es braucht immer ein sensibles Einschätzen. Wie sind eure Kinder drauf? Was ist gut und was ist nicht gut? Da kommen wir nicht umhin, die Verantwortung für unsere Kids zu übernehmen und mit ihnen gemeinsam zu besprechen, was gut ist und was nicht gut ist. Aber vielleicht, um euch einen groben Anhaltspunkt zu geben, in diese Richtung sagt zumindest der aktuelle Forschungsstand, dass es noch okay ist. In Bezug auf die Jugendliche heißt es, es ist unrealistisch zu sagen, unter 2 Stunden kommen, musst du klarkommen. Finde ich auch ein bisschen bedenklich. 2 Stunden finde ich einen Haufen Zeit. Wenn ich aber meine eigenen Teens vor Augen habe und wir gehen davon aus, dass zur Bildschirmzeit auch ein aktives Anhören eines Podcasts ist, der sowohl Video als auch Audiospur hat und das Thema Hörspielzeit mit inkludiert ist, kommt er locker auf die 2 Stunden. Wir haben im Moment die Regelung für unseren 13-Jährigen, dass er ein Hörspiel hören darf am Tag. Und jetzt muss ich überlegen, ich glaube 30 Minuten zocken darf. Am Wochenende noch ein bisschen mehr. Das sind aber schon eben bei einem Hörspielfilm, also 1,1 Stunde 15 Minuten, 1 Stunde 30 Minuten roundabout. So sind wir gerade mit unserem Eli unterwegs. Das heißt aber, tja, wenn er 15, 16, dann 17 wird, geht es in eine bestimmte Richtung. Und die Kunst ist, dass wir unserem Eli beibringen, hey, pass mal auf, wo soll die Reise hingehen? Wird es immer mehr sein? Heißt, älter werden immer mehr Konsum? Wo möchtest du dir selber die Zeit setzen, zu sagen, was tut mir eigentlich gut und was tut mir eigentlich nicht gut? Und wo sage ich ganz bewusst, naja, jetzt mache ich mal einen Cut. Jetzt ist genug. Handyfreie Zeiten steht als zweiter Punkt. Also wo vereinbaren wir als Familie, dass die Handys nicht da sind? Stichwort Essens, also Mahlzeiten. Ne? Haben wir eigentlich selber das Handy in der Hosentasche, wenn wir essen oder am Tisch liegen mit verdecktem Display oder mit offenem Display? Was erlauben wir uns eigentlich selber? Und an der Stelle heißt es erstmal, wir müssen als Paare besprechen, was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir eigentlich selbst mit unseren Medien und mit unseren Geräten umgehen? Und wir empfehlen euch, oder ich empfehle euch, ganz bewusst zu sagen, ey, wir fangen früh damit an. Hier haben die, am Essenstisch haben die Handys nichts verloren. Dann lassen wir uns auch nicht ablenken. Und wenn das Telefon klingelt, dann klingelt es halt. Müssen wir beim Essen rangehen? Nein, wir haben jetzt Family Time. Das ist unsere Qualitätszeit. Es fängt noch früh genug an, dass ihr beim Essen nicht mehr da seid. Die Zeit genießen wir. Essen ist eine bewusste Zeit. Da geht es nicht nur um satt zu werden, sondern da geht es um Kommunikation. Da geht es um Gesprächskultur. Da geht es um offenen Dialog miteinander. Bis hin zu Aufklärungsgesprächen, wie schon gesagt, beim Essen besonders beliebt. Und deswegen Handys weg, kein Essen, auch kein Radio und auch kein Fernseher beim Essen, wärmste Empfehlung. Was machen wir, wenn es eine Krise gibt? Können wir mit so einem Familienmedienvertrag 2.0, cool klingend, irgendwie vereinbaren? Wir kommen mit unseren Teenies und Jugendlichen. Wann stoßen wir den Krisenfall an? Was ist eigentlich eine Krise? Wenn ich ein Pornobild geschickt bekomme, wenn ich sehe, dass dies und jenes, wann ist Cybermobbing, was für ein Gefühl habe ich da, wenn ich diesen Krisenfall auslöse? Und wann komme ich auf dich zu, Papa? Und wie gehen wir dann weiter damit um? Also das Thema Krisenplan und der letzte Punkt, Updates, spätestens alle 3 Monate, wie mit dem Thema Familienrat. Es braucht einen Rhythmus, den wir von schon vorher besprechen, damit unsere Teens wissen, wir bleiben an ihn dran. Das ist nichts Statisches, sondern wir bleiben im Gespräch darüber und Sie haben die Möglichkeit, dann immer wieder mit uns in Dialog zu kommen zu den genannten Punkten. Auch das Thema Ampelsystem. Rot, Dankeschön für den Zeithinweis. Rot, Gelb und Grün. Was ist Rot, was ist Tabu? Wir empfehlen euch, Pornos sind Tabu. In unserer Gesellschaft wird da unterschiedlich dazu gedacht. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, es ist normal, und es kommt vor. Und es ist. Ich empfehle euch, Pornos, Gewalt, Hass und auch das Thema Selbstverletzung, lasst es draußen. Lasst es draußen und haltet eure Kinder fern davon, solange es nur irgend geht. Gelb, nur mit Begleitung, und Grün, was es erlaubt, was ihr selbst konsumieren könnt, was ihr in völliger Freiheit selbst bestimmt. Und lernt dabei, liebe Teens, die 3W-Regel kritisch zu hinterfragen. Wer streamt da eigentlich was? Wer kommuniziert Inhalte? Warum eigentlich? Und wie fühle ich mich dabei? Also wie kann ich als konsumierender, heranwachsender Stück für Stück es lernen, an meinen eigenen Gefühlen und Gedanken zu prüfen, was gut für mich ist und was nicht, um daraus Konsequenzen zu ziehen und selber für mich Grenzen zu setzen. Habt Mut, ganz bewusst Vorbilder da zu sein, Ansprechpartner zu bleiben, Hilfe zu holen, wo es nötig ist, und auch ganz bewusst zu sagen, das lassen wir nicht zu lange ziehen. In Absprache mit meinem Kind suchen wir uns gemeinsam Hilfe, wenn wir merken, da läuft was aus dem Ruder. Die Peer Group dreht hohl und konsumiert ungefiltert Inhalte, die nicht jugendfrei sind oder die nicht gut sind. Und habt dabei vor allem ganz großen Mut zu Imperfektion, denn wir können es alle nicht richtig machen. Wir alle werden es falsch machen und haben es schon falsch gemacht und werden es falsch machen. Es geht gar nicht darum, es gut, richtig und perfekt zu machen, sondern mit unseren Kindern den Weg zu gehen, den wir als den besten möglichen erachten. Und dabei werden wir ganz sicher Fehler machen und mit unseren Kids dabei lernen, dass es ganz normal und gut ist, Fehler zu machen und daraus wiederum zu lernen. Entschuldigung zu sagen, wie ich es vorhin an dem Fehler mit meinem Eli erzählt habe, mutig zu sein, zu sagen, sorry, das habe ich auch als Papa verkackt. Ich habe es nicht richtig gemacht, tut mir leid, bin über deine Grenzen gegangen. Aber ich will daraus lernen, wie kann ich es besser machen? Und daraus werden Sie selbst ebenfalls lernen, um sagen zu können, weil du Fehler dir eingestehen kannst, kann ich es auch. Papa, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt mit der Zeit. Ich habe einen Timer ja gehört, aber ich habe trotzdem weiter gespielt. Sorry, ich will es beim nächsten Mal richtig machen. Was können wir machen? Weiterführende Hilfen. Es gibt echt tolle Hilfe im Netz. Das ist nur eine kleine Auswahl. Und auch hier an der Stelle vornehmlich deutsche Seiten, ob die Nummer gegen Kummer ist eine deutsche Nummer. Ich wette, die gibt es auch in Österreich in ähnlicher Art und Weise. Aber wenn ihr merkt, ihr kommt an eure Grenzen und wisst euch nicht zu helfen, dann nutzt die Hilfen, die es da gibt, um bewusst mit euren Teams da auf dem Weg zu sein und bewusst Wege zu finden, die in Absprache mit ihnen, nicht über ihren Willen hinaus, wenn es um das Thema Teenager- und Jugendzeit geht, ihnen zeigen, dass Hilfe holen nichts Verwerfliches ist und nichts Unnatürliches ist. Wir gehen regelmäßig zum Zahnarzt, oder? Zum Gynäkologen gehen wir auch alle Nase lang. Zum, wo auch immer. Routineuntersuchungen sind normal. Nur als Ehemenschen sind wir relativ nicht regelmäßig beim Ehetherapeuten, sonderbarerweise. Eigentlich wäre es vielleicht auch ganz gut, ne? Alle ein-, zweimal im Jahr lang zu einem Seelsorger oder Therapeut zu gehen, um sich mal auf den Zahn fühlen zu lassen, ehemäßig. Kriegen wir auch noch nicht regelmäßig hin. Und vielleicht auch an dieser Stelle zu sagen, nein, du nicht. Und an der Stelle mit im Thema Erziehung und Erziehungsfragen fällt es uns auch nicht leicht. Erstens in Kontakt mit anderen Eltern zu sein, aber auch mit Stellen und Fachberatungsorganisationen zu sein, die uns weiterhelfen können im Problem. So, harte Bruchlandung, 10 vor 5. Euch ein ganz großes Dankeschön für eure tolle Aufmerksamkeit und euer Dabeibleiben. Wir haben euch vollgepackt und hoffen sehr, dass wir ausreichend genug auf eure Fragen eingehen konnten.